Lassen Sie uns nun das archäologische Gebiet in Vivo besuchen und die Denkmalstätten im Detail sehen. Vom Besuchereingang aus betreten wir die archäologische Stätte von der Nordseite aus, gehen durch das Wächterbüro und finden dann vor uns links die Ruinen des Heiligtums der Aphrodite. Rechts entlang des gepflasterten Wegs sehen wir architektonische Überreste aus allen Perioden. Gegenüber im Hintergrund das mittelalterliche Gutshaus der Lusignan und das Museum. Das Heiligtum mit seinem Umfeld umfasst das Gebiet von der Südseite der Dorfhäuser bis zum mittelalterlichen Gutshaus. Antike Schriftsteller berichten von der Großartigkeit dieses Heiligtums sowie von den rituellen Zeremonien, die auf den uralten Bräuchen aus der Ägäis und dem Nahen Osten beruhten. Bei Kulten ohne Personenbildnissen, wie auch bei anderen Religionen des östlichen Mittelmeerraumes, dient als Symbol für die Göttin der Waitilo ein kegelförmiger Stein aus Andesit, ein Vulkangestein. Der Waitilo, der an diesem Ort gefunden wurde, ist im Museum von Kuklia ausgestellt. Die Bedeutung dieses heiligen Steins wurde durch die Tonstempel aus der hellenistischen Periode und die römischen Münzen bestätigt, die an diesem Ort gefunden wurden. Darauf ist das kegelförmige Kultobjekt zwischen zwei Säulen unter einem leichten Überdach abgebildet. Dreiteiliges Heiligtum. Der Hauptaltar, wo nur Gottesdienste und Opfergaben eines reinen Feuers erlaubt waren, befand sich im Freien, wurde aber nicht vom Regen nass. Die Bauten des Heiligtums unterlagen im Laufe der Zeit vielen Veränderungen und Beschädigungen. Im Mittelalter wurden die Ruinen als Baumaterial verwendet, besonders für die Zuckerfabrik und vielleicht auch für das Gutshaus. Trotz aller Schwierigkeiten und den Zerstörungen überdauerte der Kult mehr als 1600 Jahre. Die Überreste am Ort des Heiligtums können in zwei bauliche Einheiten aufgeteilt werden. Südlich das Heiligtum I der späten Kupferzeit und nördlich das römische Heiligtum II, das gegen Ende des 1. Jahrhunderts bis zum Beginn des 2. Jahrhunderts nach Christus gebaut worden ist. Wenn wir vom Pflasterweg in der Nähe des mittelalterlichen Gutshauses herkommen, können wir von dort aus die Überreste vom Heiligtum I sehen. Davon sind die riesigen Kalksteinblöcke erhalten, sowie die südwestliche und nördliche Außenmauer. Sie bezeugen, dass das Heiligtum in zwei Teile geteilt war, in einen nach oben offenen Tempel und in einen überdachten Saal. Es ist nicht bekannt, wozu die unregelmäßigen Öffnungen in der Mauer des Tempels dienten. Auch wurde ein flaches Becken im Boden des Tempels gefunden, das vielleicht zur Reinigung der Pilger oder zur Ablage von Opfergaben diente. Zwischen dem Becken und dem Saal gibt es noch immer einen Kalksteinblock, auf welchen man wahrscheinlich Hörner als Kultobjekte gestellt hatte oder ein quadratisches Kapitell mit abgestuften Seiten, so ähnlich wie diejenigen, die nebenan entlang des Weges ausgestellt sind. Es gilt als sicher, dass es Altare gegeben hat, aber deren Spuren sind nicht nachzuweisen. Der überdachte Saal stellte wahrscheinlich das innerste Heiligtum dar, das nur für wenige zugänglich war. Es handelte sich um ein längliches, höher gelegenes Bauwerk mit kompakten Mauern. Die übrigen Mauern bestanden aus sorgfältig zurechtgehauenen, rechteckigen Kalksteinblöcken. An der Ostseite und in der Mitte des Bauwerks gibt es zwei Längsreihen von viereckigen Sockeln, auf denen einmal viereckige Säulen standen. Dieses Heiligtum unterscheidet sich von anderen, die in Zypern gefunden wurden, durch die mächtigen Steinmauern des Tempels und die ebenso eindrucksvolle angrenzende Säulenhalle. Wie es scheint, wurde es bis zu dem starken Erdbeben von 76 bis 77 kontinuierlich benutzt. Am gleichen Ort fand man ein rituelles Tongefäß aus dem 13. oder 12. Jahrhundert vor Christus, das heute im Museum von Kuklia ausgestellt ist. Die wenigen Votivstatuetten vom Typ Astarte mit phönizischem Einfluss, das heißt weibliche Figuren mit den Armen unter der Brust, gehen auf den frühen Fruchtbarkeitskult zurück. Dieser Kult hatte die Göttin der Fruchtbarkeit aus der Kupferzeit im Mittelpunkt und wurde von der zypriotischen Bevölkerung der zypriotischen Periode am Leben erhalten, bis die Siedler aus der Ägäis den Charakter der Göttin veränderten. Diese Entwicklung wird durch den Fund von Statuetten der Göttin mit den erhobenen Armen untermauert, die wahrscheinlich während des 11. Jahrhunderts aus Kreta eingeführt wurden. Ein Andenken an die Achäer ist auch die Bezeichnung der Göttin von Paphos als Anassa, welche bis zum Ende der klassischen Periode beibehalten wurde. Seit damals wird die Göttin von Paphos entsprechend dem Vorbild der Aphrodite aus dem griechischen Raum dargestellt. Es gab sicher sehr viele Skulpturen aus Kupfer und Stein und schätzungsweise 50 Kupferstatuen schmückten einst die Sockel ohne Inschrift, obwohl davon nur ein Finger gerettet wurde. Die meisten Marmorstatuen wurden wahrscheinlich in den Kalkofen geworfen, wie diejenige, die an der südwestlichen Ecke des nördlichen Saals entdeckt wurde. Das römische Heiligtum II wurde neben dem ersten Heiligtum in nordöstlicher Richtung gebaut und umfasst eine Fläche von 79 x 67 Quadratmeter. Es war nach dem gleichen Vorbild mit einem offenen Hof angelegt, womit die architektonische Tradition der Kultstätte von Paphos beibehalten wurde. Von den wenigen Überresten zu urteilen, war es in Hufeisenform gebaut, zum Westen hin geöffnet und verband so die östliche mit der westlichen Tradition. Man kann sich nur schwer vorstellen, wie der östliche Flügel war, denn die mittelalterlichen und neueren Bauten ersetzten die vorhergehenden. Die südliche Halle war ein länglicher Raum mit Mosaikboden, 56 x 10,5 Quadratmeter, umgeben von einer höher gelegenen Plattform. Heute ist noch ein kleiner Teil des Mosaiks mit kunstvollen geometrischen Mustern erhalten. Entlang der Mittelachse gab es eine Reihe von dorischen Säulen auf quadratischen Sockeln, welche das Dach stützten. An der Südseite kann man die rechteckigen Grundmauern einer Treppe erkennen, die zum Heiligtum I führte. Die nördliche Halle war etwas kleiner als die südliche, während ein Großteil der östlichen Seite unter einem neuzeitlichen Wohngebäude liegt. Auch ein Teil des einfach gemusterten Mosaikbodens ist erhalten. Beide Flügel dienten als Räume für rituelle Festessen. Auf der Plattform ruhten sich die Gläubigen während der Mahlzeiten aus. Ähnliche Bauwerke fand man auch in Bergamos und im Apollo-Tempel in Kurion. Der riesige rechteckige Pfeiler, der sich hier befindet, stammt aus dem Heiligtum der späten Kupferzeit und genau dort haben die jungen Mütter aus dem Dorf bis vor einigen Jahren Kerzen zu Ehren der Panagia Galadariotissa gelassen. Dies war also der Ort, an dem die Göttin Aphrodite verehrt wurde und die von Homer im 8. Jahrhundert vor Christus zum ersten Mal als die Aphrodite Kyprida, schaumgeborene Zypriotin, erwähnt wurde. Danach nannte Hesiod sie Aphrodite Kyprogenia, in Zypern geborene. Wir begegnen ihr auch unter dem Namen Botnia Kypru, Herrin von Zypern, Agrea, Göttin der Gipfel und der Landzungen, Pondia Enalia, Herrin des Meeres, Urania, die Himmlische, Pandimos, Göttin aller, Enchios, die Waffentragende, Aphrodito, männliche Aphrodite, Adonia, die Trauende mit Beziehung zum Totenreich, Eleimon, die Barmherzige, Chrysostephanos, die Goldbekränzte. Das zypriotische Fremdenverkehrsamt hat in Zusammenarbeit mit dem Amt für Denkmalschutz den Kulturweg Aphrodite geschaffen. Aus diesem Grund sehen wir an dieser archäologischen Stätte zwei große Schilder mit Informationen über diese bedeutende Göttin. Ähnliche Schilder wurden auch in Amathunda bei Limassol und in Kition Larnaca aufgestellt, wo man ebenfalls Überreste von Heiligtümern der gleichen Göttin gefunden hat. Andere Stätten, die in diesem Kulturweg aufgenommen wurden, sind Neu-Paphos, die Siedlung Lemba aus der Kupferzeit, Hieroskipu, früher der Heilige Garten, der Göttin gewidmet, sowie auch Thamassos im Dorf Politico. In die gleiche Route wurde auch ein Teil des Wanderwegs südlich des Salzsees von Larnaca aufgenommen, denn viele Pflanzen und Muscheln aus der Gegend haben eine Beziehung zu dieser besonderen Göttin. Pflanzen wie die Rose, Rosa, der Granatapfelbaum, Punica granatum, der Oregano, Oreganum dictamus, die Narzisse, Narcissus poeticus, die Myrte, Myrtus communis, die Anemone, Anemone coronara. Die Muschelarten, die sich auf die Göttin Aphrodite beziehen, sind einige aus der Familie der Astartide, Cartide, Kybraide und Veneride. Wenn wir nun das Heiligtum 2 hinter uns lassen und auf die andere Seite der gepflasterten Straße gehen, finden wir die Ruinen von römischen Gebäuden, die sicher sehr eindrucksvoll für die Besucher waren, die vom Meer herkamen. Auffallend ist das große Bodenmosaik im Atrium eines Wohnhauses mit Säulengang. Es handelt sich dabei um die Darstellung von Leda mit dem Schwan, von dem wir hier eine Kopie sehen. Sichtbar sind auch die Ruinen einer kleinen byzantinischen Kirche aus dem 16. Jahrhundert, die dem heiligen Nikolaus gewidmet war und 200 Jahre später zerstört wurde. Wir gehen nun auf das mittelalterliche Gutshaus zu. Die Lusignan haben diesen besonderen Platz ausgewählt, um hier im 13. Jahrhundert ihren Sitz für die Bezirksverwaltung und die Aufsicht über die Zuckerherstellung und die königlichen Zuckerrohrplantagen einzurichten. Nach 1571 wurde das Gutshaus in das Herrenhaus des Aufsehers der türkischen Ländereien von Kuklia umgewandelt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde es aber langsam verlassen. Als es in die Hände des Amtes für Denkmalschutz überging, wurden der westliche, östliche und nördliche Flügel restauriert, um dort danach das archäologische Museum und seine Lagerräume unterzubringen. Das mächtige Bauwerk ist aus einheimischem Sandstein gebaut. Die Außenwände wurden mit Streben verstärkt und die Gebäude sind um einen großen Innenhof angeordnet. Die westlichen und südlichen Flügel werden als Lager und Behelfsräume benutzt, während der Ostflügel für Besucher geöffnet ist. Im Souterrain des Ostflügels befindet sich ein gotischer Saal, eines der schönsten uns erhaltenen Beispiele für weltliche gotische Architektur auf der Insel. Der Saal hat die Ausmaße 27,3 x 6,80 Quadratmeter und ist 5,70 Meter hoch. Er besitzt vier aufeinanderfolgende Bögen mit Kreuzgewölben und verweist auf den gotischen Stil von Burgund und Südfrankreich aus dem 13. Jahrhundert. Das Tageslicht dringt durch enge viereckige Fenster. Eindrucksvoll ist auch das mittelalterliche Mauerwerk des Ostflügels, das aus besonders sorgfältig gesetzten Steinziegeln besteht. Die übrigen Mauern sind aus dem heimischen Sandstein. Im Erdgeschoss befinden sich zwei große, geräumige Säle mit einem Flachdach, das durch große Balken gestützt wird. Die Räume sind miteinander über eine mit Steinen gepflasterte ansteigende Rampe verbunden und dienen heutzutage als Ausstellungsräume für das Museum. Im unteren Saal ist der Fußboden mit einem Mosaik aus einem römischen Wohnhaus geschmückt, das am Ort Alonia gefunden wurde. Es sind auch Funde aus dem Heiligtum der Aphrodite ausgestellt, wie der Vaitilos, der kegelförmige Kultstein, eine kleine Anzahl von Statuetten, eine Tonwanne für den Wassertransport und das übergroße Vorratsgefäß aus Ton, das durch seine reliefartige Verzierung an einem seiner Griffe auffällt. Im oberen Saal werden in chronologischer Reihenfolge von der Kupferzeit bis zu den Jahren der osmanischen Herrschaft, von links beginnend, verschiedene Funde aus Palaipafos gezeigt. Besondere Aufmerksamkeit verdienen die Tonbadewanne in der Mitte des Saals, die kegelförmigen Tongefäße und die kleinen Krüge im Hintergrund rechts, die bei der Zuckerherstellung verwendet wurden, sowie das Originalmosaik aus der Römerzeit mit Leder und dem Schwan rechts in der Nähe des Eingangs. Ein neuer und beeindruckender Fund ist der große Sarkophag aus dem 6. Jahrhundert vor Christus, den wir auf der linken Seite des gleichen Saals sehen. Er wurde 2006 in der Gegend von Cato Alonia entdeckt. Er ist aus Kalkstein, verfügt über einen Reliefschmuck in natürlichen Farben und stützt sich auf vier Füße, die zu Löwenpranken geformt sind. Auf der Vorderseite ist eine Kriegsszene mit Herkules in der Mitte abgebildet. Es handelt sich wahrscheinlich um die erste Belagerung von Troja durch die Griechen, an der außer Herkules auch Telamon, König von Salamina in Griechenland, und die Arkadier teilnahmen. Auf der Rückseite des Sarkophags gibt es eine Szene, die von der 9. Rhapsodie der Odyssee inspiriert ist. Es ist die Szene, in der Odysseus mit seinen Kameraden aus der Höhle des Zyklopen Polyphemus flieht, indem sie sich unter den Schafen verstecken. Auf der einen Schmalseite sieht man, wie ein Krieger einen anderen Getöteten oder Verletzten auf seine Schulter trägt und sich einer Zypresse nähert. Vielleicht handelt es sich dabei um Äander, der den Körper von Achilles trägt. Auf der anderen Schmalseite ist der Kampf zwischen einer Löwin und einem Wildschwein abgebildet. Im gleichen Saal befindet sich auch das Relief von Mariä Verkündigung, ein Beispiel für zypriotische religiöse Volkskunst, das aus der Kirche der Panagia des Katholikis östlich des Heiligtums stammt. Im Innenhof dieses mittelalterlichen Gutshauses finden künstlerische Veranstaltungen statt. Die bedeutendste ist die Abendvorstellung, die der Göttin Aphrodite gewidmet ist und im Rahmen des jährlichen Festivals Is Aphroditin stattfindet. Es wird von der Stadt Geroskipu zusammen mit der Gemeinde Kuklia organisiert. Die Veranstaltung verbindet gewöhnlich Oper, Poesie, Chorgesang und Ballett miteinander. Andere bedeutende Denkmalstätten der Gegend sind die Kirche der Panagia des Katholikis, die Festungsanlagen vom Hügel Marcello mit dem nordwestlichen Tor von Palepaphos, das königliche Grab der späten klassischen Periode, das Wohnhaus mit Säulenumgang in Evredi Argalou, die Ölmühle in Kuklia in der Gegend Stillarka und die Zuckerfabrik der Lusignan in der Küstenebene. Außerhalb der Umzäunung östlich des Heiligtums befindet sich die Kirche der Panagia des Katholikis, eine bedeutende mittelalterliche Denkmalstätte mit schmalen Fenstern, die in einem Spitzbogen enden. Die ursprüngliche Kirche hatte eine freie Kreuzform mit einer hohen, runden Kuppel und wurde im 12. oder 13. Jahrhundert gebaut. Die Erweiterung des Westschiffs geschah im 16. Jahrhundert. Nur sehr abgenutzt und dunkel sind die Wandmalereien aus dem 15. Jahrhundert erhalten. Auffallend ist die Szene auf der zweiten Wand, die die Flüsse Euphrat und Tigris als zwei Köpfe darstellt, aus denen Bäche strömen und so den Garten Eden am jüngsten Tag bilden. Ursprünglich hieß die Kirche Panagia Aphroditissa und später Panagia Chrysopolitissa, wie Sir Harry Lake bestätigt. Schließlich wurde sie in Panagia Katholiki, das heißt von allen umbenannt. Zwischen den Flüssen Xero und Jarizo am Ort Stillarka, einige Kilometer südwestlich des Aphrodite-Tempels, fand man das einzige Paar von gelochten Monolithen aus Kalkstein. Deshalb werden sie als etwas Besonderes unter den 50 gelochten Steinpfeilern angesehen, die bisher in Zypern gefunden wurden. Als erster fragte sich der italienische Diplomat Luigi Palma di Cesnola, der im 19. Jahrhundert in Zypern lebte, wozu diese Monolithen dienten. Guillard war der Erste, der die Meinung äußerte, dass diese Monolithen ein Teil der Ausstattung einer Olivenpresse war. Diese massiven Steinpfeiler dienten als Achsen, mit Hilfe derer die runden Mühlsteine bewegt wurden, um die Oliven zu zermalmen. Danach wurde dieser Brei ausgepresst und das Olivenöl floss durch eine Rinne in die 5 Auffangbecken, die sich weiter unten befanden. Exemplare der dunkel gefärbten attischen Keramik, die man am gleichen Ort fand, stammen vom Ende des 4. Jahrhunderts bis Beginn des 3. Jahrhunderts vor Christus. Bemerkenswert ist auch die Zuckerfabrik der Lusignan in der Küstenebene. Es war ein gewinnbringender Industriezweig in den östlichen Mittelmeergebieten vom 13. Jahrhundert bis zum 16. Jahrhundert nach Christus, der sich in diesem Gebiet durch die Araber und die Kreuzzüge verbreitete. Dank der wissenschaftlichen Nachforschungen der helvetisch-deutschen Gruppe in Kuvuklia konnten viele Informationen hinsichtlich der Funktionsweise der Zuckerproduktion gesammelt werden. Sicher gab es auch am Ort des Heiligtums noch Fabrikanlagen, die aber nicht mehr erhalten sind. Es gibt nur noch die Überreste des Netzes für die Wasserversorgung im Hof des Heiligtums und viele Sammelbecken, die in den Fels gehauen wurden. Am Ort Kuklia Stavros, circa 10 Minuten zu Fuß östlich der Denkmalstätte, wurde eine der wenigen Zuckerfabriken des Mittelmeerraumes und des Nahen Ostens gefunden, und zwar mit der für die Produktion wesentlichen Teile, die auch noch vom Ende des 13. Jahrhunderts bis zum Ende des 16. Jahrhunderts in Betrieb war. Die Funde bezeugen, dass die treibende Kraft der Mühle das Wasser war, das aus den Quellen des Waldes Orides stammte und über das mittelalterliche Aquädukt floss. Mit Hilfe der senkrechten Achse der Monolithen wurden die Mühlsteine bewegt, um das Zuckerrohr zu zermalmen. Der Zuckerbrei wurde extrahiert, gekocht und dann gesäubert. Anschließend schüttete man die Mischung in kleine Tonformen und es entstanden Zuckerkegel, während die Flüssigkeit in Gefäße tropfte und die Melasse bildete. Schließlich wurde das Zucker in Kegel- oder Pulverform in kleinen Holzkisten exportiert. Der gleiche Prozess wird zusammen mit entsprechenden Zeichnungen vom italienischen Ingenieur Giovanello Turiano 1560 beschrieben. Das architektonische Vorbild dieser Anlagen diente als Vorlage für den Johanniterorden, als dieser eine Zuckerfabrik neben der Burg von Colossi baute, sowie auch für die Familie Cornaro in Episcopi. Man fand tausende von Formen. Die Tongefäße, die man hier fand, zeugen von einer gewaltigen Zuckerproduktion und dem bedeutenden Einkommen, das die Ausfuhr in den Westen erbrachte.